Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ist ja bekanntlich das Auge, das mit isst, aber ich bin nicht ganz sicher, ob jedes Futter für die Augen tatsächlich Appetit macht. Food for the Eyes, so jedenfalls heißt die Ausstellung im CO Berlin, die heute fürs Publikum öffnet und sich der Geschichte des Essens in der Fotografie widmet. Zu sehen ist unter anderem die Modenschau aus Würstchen, Schinken und Petersilie der Schweizer Peter Fischli und David Weiss. Ich aber spreche jetzt mit Daniel Kofall, Ernährungssoziologe an der Universität in Trier. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Diese Idee der Wurstserie von Fischli und Weiss, die ist schon 40 Jahre alt und inzwischen ist es ja gang und gäbe, das Essen zu fotografieren und das Bild dann zu posten. Wie viele Fotos mit Essen haben Sie auf dem Smartphone?
Ich habe einige auf dem Smartphone von mir selber, wo ich was gegessen habe oder wo ich andere, mit denen ich essen war, fotografiert habe. Ich poste nicht ganz so viele, weil ich nicht so ein guter Fotograf bin, aber ein bisschen sammelt jeder, denke ich, an Essensfotos inzwischen.
Worauf kommt es denn bei diesen Bildern an? Geht es um das perfekte Foto oder um das perfekte Essen oder um das perfekte Foto vom perfekten Essen?
Das kommt drauf an, wie der Soziologe immer wieder sagt. Nämlich es kommt drauf an, was sie selber einfangen wollen, ob es ihnen auch wirklich ganz konkret um das Essen, um das Gericht geht, ob es ihnen um die Mahlzeit geht. Es kommt auch ganz stark darauf an, an welche Community sie sich richten. Wollen sie irgendwie ihre Familie, ihre Freunde, die über die ganze Welt verstreut sind, an ihrem Essen teilhaben, an ihrer kulinarischen, eine Tischgemeinschaft, einer virtuellen Tischgemeinschaft teilhaben oder wollen sie wirklich irgendwie über das Essen informieren und wollen sie sowas wie ein Influencer sein, der zeigt, wo man besonders gut essen kann, da geben sie sich dann natürlich doch erheblich mehr Mühe oder müssen sich auch mehr Mühe geben, das Foto auch zu inszenieren oder auch mit Filtern zu bearbeiten, damit es ganz besonders aussieht und ästhetische Kriterien erfüllt.
Warum gibt es offenbar dieses Bedürfnis, das Essen zu teilen, ohne es tatsächlich zu teilen?
Naja, man kann das Essen sowieso ganz schlecht teilen, weil das, was Sie essen, kann in der Regel ja niemand anders essen. Es ist also sowieso ein sehr egoistischer Akt. Auf der anderen Seite ist das Essen eben auch schon immer etwas gewesen, womit man aber sich vergemeinschaftet. Also man holt die anderen an die Tischgemeinschaft mit ran. Man teilt die Situation, man teilt das Geschmackserlebnis insofern, wenn man versucht, dem anderen ein ähnliches Produkt, ein ähnliches Essen zu geben. Und dieses Bedürfnis und diese Fähigkeit, eben über Essen zusammenzukommen, die versucht man in einer virtuellen Gesellschaft, also oder in einer virtuellen Welt oder über Fotografie früher auch schon, indem man was aus dem Urlaub mitgenommen hat, anderen zugänglich zu machen, die in der Situation nicht anwesend sind und sie somit entweder nachträglich oder über weite Distanzen mit an die Tischgemeinschaft zu holen.
Die klassische Form der Essensabbildung ist das Stillleben. Auch da wird Essen stilisiert, auf bestimmte Art und Weise drapiert. Inwiefern hat sich diese Art der Abbildung von Essen verändert? Wird heute ja realistischer fotografiert?
Nein, also eine Fotografie ist sowieso keine realistischere Form, sondern es ist einfach ein anderes Medium, das da verwendet wird. Natürlich haben sie auch da einen bestimmten Ausschnitt nur von dem Essen, von der Situation, die sie präsentieren. Sie haben natürlich inzwischen auch ganz klar ganz viele Filter mit dabei in den Programmen auch schon, womit sie das Essen dann aufpeppen oder verändern können. Also es ist eigentlich vieles gleich geblieben, nämlich die Inszenierung und die Verknüpfung mit bestimmten Aspekten wie Status oder irgendwelchen anderen Wertvorstellungen, die mit verbunden sind. Was sie heute natürlich haben, ist, dass es sehr viel einfacher geht, dass sie etwas fotografieren können. Es wird dann fast schon inflationär teilweise. Und sie haben natürlich die Möglichkeit heutzutage, dass es jeder machen kann. Also es ist auch demokratischer geworden, denn sie brauchen nicht mehr diese Fähigkeit, sie brauchen nicht mehr so viel teures Material, um Essen abzubilden, sondern sie können eben mit dem Smartphone, mit dem Telefon, das jeder hat, oder früher mit dem Fotoapparat, aber da hätten sie dann eine große Ausstellung haben müssen, um es vielen zu zeigen, können sie es eben heutzutage allen zugänglich machen. Und damit ist es eben ein demokratischer Prozess geworden.
Wir haben jetzt viel gesprochen von den Leuten, die Bilder von Essen posten oder ausstellen oder öffentlich machen. Was ist denn mit denen, die sich das angucken?
Ja, für viele von uns ist es eben interessant zu sehen, was andere essen, weil wir selber auch immer essen. Also der Betrachter von Essensbilder ist ja niemand, der dazu irgendwie nur eine Distanz hat und das rein als stellvertretende Tätigkeit jemand anderes machen lässt, sondern da Menschen eben alle Mittel essen müssen, damit sie mittelfristig überleben, besteht da ein ganz starker Praxisbezug dazu. Man kann sein eigenes Leben halt auch sehr gut reflektieren, wenn man sich vergleicht mit anderen, die eine ähnliche Praxis durchführen. Und sie können natürlich sich auch Anregungen holen oder ihre Welt in Frage stellen. Das ist ja bei Kunst nun mal so, wenn sie Produkte sehen, die sie kennen, aber dann in einem ganz neuen Kontext gezeigt werden. Und das ist ja gerade bei der Food-Fotografie, die aus dem Kontext des Kunstsystems kommt, ganz oft der Fall, dass mit Lebensmitteln ja auch gespielt wird und man dadurch eben einen neuen Blick, einen veränderten Blick auf die Welt bekommt.
Das Ganze ist ja auch bekannt als Food-Porn. Was genau daran ist pornografisch? Wenn ich einen Obstsalat ins Netz stelle, muss die Banane dann geschält sein?
Das ist eine schöne Anekdote, aber was vor allen Dingen hier eine Rolle spielt, ist die Art und Weise, wie Essen inzwischen ganz oft inszeniert wird. Also dass es eben so ins Zentrum gestellt wird, dass es auf eine bestimmte Art und Weise ausgeleuchtet wird, dass es immer noch feinere Unterscheidungen gibt, dass es eben noch immer mehr Kategorien gibt, immer noch mehr Versuche, Lust zu steigern. Und es gibt aber auch eben dieses Moment des stellvertretenden Genusses. Sie essen zwar auch selber, aber was Sie sich da anschauen, das essen dann erstmal doch die anderen. Und Sie haben dann die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie Sie damit umgehen. Also zum einen, Sie können sich davon berieseln lassen und sagen, ja, Sie schauen sich das an und Sie finden das irgendwie auch total spannend, aber Sie selber sitzen vielleicht dabei weiterhin auf der Couch mit Ihrem Smartphone und snacken nebenbei Junkfood. Dann wäre das sowas wie in der klassischen Pornografie, wo man sich dann halt jemand anderen diese Tätigkeiten ausüben lässt, man selber aber gar keinen Bezug dazu entwickelt, hat selber diese Sinnlichkeit nicht erlebt. Oder sie können sich davon inspirieren lassen und das, was sie da sehen, in ihrem Alltag auch praktizieren und gucken, ob sie sich auch von diesen Essensbildern Anregungen holen, ihren Alltag erweitern, andere Sinneserfahrungen machen. Und hier gibt es eben diese Anleihen, diese Analogien zur klassischen erotischen Pornografie.
Warum wir unser Essen fotografieren. Darüber sprach ich mit dem Trierer Ernährungssoziologen Daniel Kofer. Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke auch. Auf Wiederhören.
Und die Ausstellung Food for Your Eyes im CO Berlin ist zu sehen bis zum 7. September.